führt, hau sie ab, dein Auge, reiß es aus. Das sind ganz krasse Sätze. Und das Schreckliche daran ist, dass Jesus das so meint, wenn es nicht gerade ein Bildwort ist, aber von der Aussage her, dass er es so meint, wie er es sagt. Also es geht eigentlich in der Bergpredigt um ein radikales Leben mit Jesus. Radikale Nachfolge, und darüber steht dann, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn man das Ganze natürlich als eine Rhetorik nimmt, als eine nette Unterhaltung, so ein kleines Wake-up, dann ist diese Salzkraft und Lichtkraft nicht da. Menschen, die Jesus nachfolgen, und es geht um das Grundgesetz Gottes, seines Reiches, Menschen, die Jesus nachfolgen, unterscheiden sich von dieser Welt. Nicht, weil sie spießbürgerlich sind oder besser sind oder von oben herabschauen, sondern weil sie anders sind, weil sie Jesus haben und sich ganz neu orientieren. Nicht nach dem, was die Nachrichten sagen, ist auch mal nett, oder in der Boulevardzeitung steht oder wo auch sonst immer, sondern sie orientieren sich nach dem Wort Gottes, nach dem Grundgesetz und vor allem eben auch, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Der Text heute, Kapitel 6, die Verse 19 bis 24. Matthäus Kapitel 6, 19 bis 24. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Würde schon reichen, stimmt's? Wo sie die Motten und der Rost oder der Insektenfraß fressen. Und wo die Diebe einbrechen und stehlen oder hingraben können, um zu stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen können und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht oder die Lampe des Leibes. Wenn dein Auge klar ist, edel, geradlinig, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse, scheel, dreinschauend ist, so wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie überaus groß wird dann die Finsternis in dir sein? Keiner von euch kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, ablehnen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vorher ging es so ein bisschen um Spenden oder Gebet, Fasten. Das galt so als religiöse Übung, als ein Frömmigkeitsstil, den man praktizierte. Und da ist es ganz gut, dass Jesus was dazu sagt. Gottesdienst, Religion, Glaube, Beziehung zum himmlischen Vater. Da hat Gott ein Wort mitzureden, das ist religiös, das ist vielleicht sogar sakral. Jesus, was sagst du dazu? Wir wollen spirituell wachsen, näher mit dem Herzen zu dir. Aber heute, was wir hier gehört haben, hoppla, was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Das ist säkularer Bereich. Das ist die Woche von Montag bis Samstag. Das ist mein Geschäft, wo ich arbeite. Das ist meine Schule. Das ist mein Studium. Das ist mein Haus. Das ist meine Welt, wo ich für ausgebildet bin, wo ich mir auch irgendwo Richtlinien suche und wo ich irgendwie durchkommen muss. Ich muss sehr gut existieren können. Also Jesus, beschränke dich bitte auf den religiösen Bereich, Halleluja und Amen, aber der Alltag und mein Vermögen und mein Besitz und mein Geld, ich habe ja auch einen Verstand bekommen, das mache ich. So denken viele Christen, ne? Und teilen so ihren Glauben, ihre Nachfolge von Jesus so in zwei Bereiche ein, so diesen religiösen, christlichen, spirituellen Bereich, Gottesdienst und so weiter. Und dann dieser Bereich in der Welt, wo ich meinen Mann zu stehen habe, meine Frau zu stehen habe. Und man trennt das und wird dabei manchmal schizophren und führt ein Doppelleben, ein Leben mit Jesus und mit Gott und Gebet und ein Leben, da sehe nur ich mich und stehe im Mittelpunkt und agiere. Und da hat Gott, da hat Jesus kein Wort dreinzureden. Und Jesus sagt hier in der Bergpredigt im Grunde genommen, halt, nein, so ist das nicht. Jetzt wenden wir uns mal dem Bereich Geld zu. Spricht Jesus sowieso am meisten drüber, von allen Themen. Ne? Jetzt wenden wir uns mal dem Bereich Geld zu. Jetzt wenden wir uns mal dem Bereich Besitz und Material und Vermögen zu und den dazu mit zusammenhängenden Sorgen. Nächstes Mal geht der Text ja noch weiter. Und es gibt keinen Abschnitt in der Bergpredigt, über den Jesus so ausführlich spricht, so intensiv spricht, wie über den Bereich Materielles und Sorgen. Weil er wusste, hier sind meine 12 Nachfolger, die schicke ich in alle Welt, das Evangelium zu verkündigen. Alle Menschen sollen erreicht werden. Und woran könnte es scheitern? Ja, es könnte hier dran scheitern, es könnte da dran scheitern. Aber am allermeisten könnte es daran scheitern, wenn die wieder nach Hause gehen und sich nur um ihre Existenz sorgen und Schätze ansammeln für die Zukunft und fürs Alter und wer weiß, was alles kommt. Jesus wusste, das ist die Nummer 1, woran alles scheitern könnte. Und er wirbt darum, gebt mir die Sorgen. Er wirbt darum, verliert euch nicht in diesen Dingen. Es ist ja dieser letzte Satz in dem Text danach. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Vertraut mir. Deswegen ist es so ein intensiver Text und Thema, wo Jesus sich wirklich Zeit nimmt, weil er einfach weiß, was da dran hängt. Und dass es sehr wohl was mit dem Glauben zu tun hat, und dass man Gott nicht auf gewisse Bereiche einsperren kann. Wenn er mein Gott ist, dann ist er der Gott meines ganzen Lebens und meiner ganzen Zeit, meiner ganzen Kraft. Oder er ist nicht mein Gott. Manche wundern sich, dass wir hier vorm Gottesdienst nicht sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Könnte man auch machen, ist nicht so wichtig. Aber ich selber bin jemand, der das nicht macht, weil ich frage mich, in wessen Namen war denn das davor, die 5 Minuten davor? In wessen Namen war denn die Woche davor? Ne? Für mich impliziert das, oh, jetzt ist Gottesdienst, heilige Atmosphäre. Und was jetzt alles passiert, geschieht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und am Ende heißt es Amen und der Herr segne euch und ich gehe nach Hause. In wessen Namen lebt ihr zu Hause? In wessen Namen habt ihr vor dem Gottesdienst gelebt? Und eben sowas nicht zu implizieren, ey, das hier ist jetzt im Namen Gottes. Das andere, naja, schauen wir mal. Deswegen spreche ich das nicht. Unser ganzes Leben soll im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sein. Ob du studierst, ob du zur Schule gehst, ob du morgen in die Arbeit gehst oder in den Urlaub fährst oder deine Freizeit abends, wer weiß wie, verbringst. Alles, wenn du Jesus gehörst, ist im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Und deswegen spreche ich es nicht vor dem Gottesdienst. Mit der Frage, was ist denn vorher? Was ist denn nachher? Es steht über meinem ganzen Leben hier, Werner Kröger, ein Leben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ob ich hier im Gottesdienst sitze und singe, die bekannten und nicht so bekannten Lieder, ob ich hier im Gottesdienst sitze und bete und predige, ob ich nachher mit jemandem rede, ob ich unterwegs bin oder im August nach Dänemark in Urlaub fahre, steht immer darüber. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn du Jesus gehörst, steht es auch immer über deinem Leben. Und über alle Bereiche deines Lebens. Und deswegen hat Jesus sehr wohl hier viel zu sagen, wenn es um Geld, um Schätze, um Materielles oder um Vermögen geht. So, ich habe meine Einkaufstasche hier mit. Also die hießen früher mal Pimpskekse bei uns im Norden. Hier heißen sie Soft Cake, kann man kaum lesen. Mag ich persönlich sehr gern, meine Frau nicht so sehr, aber ab und zu kaufte sie dann doch. Da ist noch irgendwo eine Zahl. 1.2.21, also bis Februar, kann ich mir Zeit lassen, die zu genießen. Schaffe ich aber schneller. Ach, was habe ich denn da noch, ey? Ach ja, auch hier ist ja noch Milch. Macht müde Männer munter. Aber ich habe so viel Kühe im Leben gemolken, dass ich gar keine Milch gerne mag. Kann man auch trinken. 15.10. bis Oktober. Milch trinken. Und in Franken muss man natürlich auch eine Wurst hervorholen. Deutschländer sogar noch. Ein bisschen teuer, oder? Beim Kaufen. Haben wir Deutschländer, Mensch. Da kann ich mir noch mehr Zeit lassen. 13. Februar 2022. Die kommen also ganz tief in die Ecke rein. Ne? Die muss ich noch nicht gleich essen. Ja. Naja, ich könnte eigentlich den ganzen Kaufladen jetzt hier ansammeln. Aldi, Lidl oder Edeka oder was auch immer. Und überall wäre so ein Datum drauf. Man nennt es Verfallsdatum. Irgendwann verfallen diese Dinge, nicht nur das, was wir essen, sondern im Grunde genommen alles, was wir in dieser Welt ansammeln. Überall steht so ein Schildchen drauf mit irgendein Datum, das kennt Gott, das Datum kennen wir eigentlich gar nicht, ne? Bei ganz vielen Dingen, aber Gott kennt dieses Datum und überall steht ein Schildchen drauf. Wenn du heute mal in deine Wohnung gehst, guckst du die tollen Sofa an und die tolle Küche und was du dann noch letzte Woche und im Urlaub und so, du kannst es zwar nicht lesen, aber überall ist ein Schildchen dran. Überall ist ein Verfallsdatum dran. Es ist nicht ewig, du wirst es nicht mitnehmen können. Hiob sagt, ich bin nackt in die Welt gekommen von meiner Mutterleib und nackt werde ich wieder aus dieser Welt herausgehen. Ich werde nichts mitnehmen können. Überall ist ein Verfallsdatum dran. Und Jesus sagt, hey, investiert euer Leben, eure Kraft, eure Liebe, eure Fantasie, eure Zeit. Investiert sie nicht hauptsächlich und vor allem in Dinge, wo ein Schildchen dran ist. Auch auf deinem Auto ist ein Schildchen. Es verfällt. Es ist nicht ewig. Es kommt der Zeitpunkt, da ist es zerronnen zwischen den Händen und dann stehst du nackt da und hast gar nichts. Weder vor Gott noch vor Menschen. Die Bibel und Gott selbst verachtet nicht das Materielle. Aber die Bibel warnt uns davor, dass wir da nachtrachten. Dass unser Herz sich damit füllt. Dass wir das immer ständig im Kopf haben und als Ziel anvisieren, noch mehr Geld, noch mehr Vermögen, noch mehr Besitz und dies könnte man noch kaufen und das könnte man noch kaufen und noch eine Versicherung und noch eine Versicherung und die Rente noch mehr und man kommt ja in Deutschland und noch ein Lebens- und der ganze Kopf ist voll und das ganze Herz ist voll und Jesus sagt, das sind alles vergängliche Dinge. Und wenn das deine Hauptintention ist, deine Hauptausrichtung ist, stehst du am Ende total blank da. Es zerrinnt. Du musst es zurücklassen. Es kann ein Blitz ins Haus einschlagen, es kann ein Donner, wer weiß was anrichten. Hebräerbrief sagt mal, was erschüttert werden kann, lehrt uns, dass es vergänglich ist. Nur was nicht erschüttert werden kann, ist ewig. Und so werbt Jesus, wenn er hier sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Also damals hat man oft Festgewänder als Geldanlage gesammelt. Denkt an Gehasi, der hat so einen Mantel gehabt, bekommen von Naaman. Oder denkt an andere Stellen in der Bibel. Und diese Kleider können aber zerfressen werden von Motten. Was hat man auch davon? Manche haben 10 Anzüge zu Hause hängen und können sich von keinem trennen. Ne? Sie werden von Motten zerfressen werden. Oder wenn du stirbst, werden die Nachkommen das alles in den Container reinschmeißen. Und was du sonst noch liegen hast, so ist es oft. Und Jesus sagt, hey, darauf konzentriert euch nicht. Das soll nicht eure Ausrichtung sein, sondern das Schätze im Himmel, das, was ewig ist. Nicht das, was vergänglich ist, sondern das, was unvergänglich ist. Das soll mein Herz erfüllen. Danach soll ich trachten. Das soll mir wichtig sein. Da geht es doch um Menschen, die zum Glauben kommen. Da geht es doch darum, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hier möchte ich Zeit und Kraft, die ich übrig habe oder die Gott mir gibt, investieren. Für die wichtigste Sache, für die ewige Sache, für das, was man im Himmel wiederfinden wird. Alles andere wirst du im Himmel, in der neuen Welt Gottes, nicht wiederfinden. Das Leben ist so kurz. Ihr kennt alle diese Geschichte vom reichen Kornbauer, der eine Scheune nach der anderen baut. Gott segnet ihn mit Wachstum von Getreide, aber anstatt, dass er abgibt und sagt, eine Scheune reicht mir, warum muss er 3 Scheunen haben? Warum muss ich alles vollstellen und mich absichern bis zum weiß ich wohin? Er baut eine Scheune nach der anderen und kommt nicht zur Ruhe. Er muss sich selber gebieten, sei doch endlich zufrieden Materielles kann mir keinen Frieden geben. Materielles kann mir keine innere Ruhe und keine Sinnerfüllung geben. Und Gott sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird denn das gehören, was du angehäuft hast? Wenn du jetzt tot umfällst, wem gehört denn das alles? Die meisten Dinge hast du nicht mal brauchen können. Ich auch nicht bei mir. Warum eigentlich? Wir haben so ein schweres Gepäck, schleppen wir durch die Gegend, dass wir für die Aufträge Gottes gar nicht mehr flexibel sind. Paulus hatte so einen Beutel auf dem Rücken, der konnte sofort nach hier und nach da. Wir sind nicht alle Paulus, ich auch nicht. Ich habe ein Haus auf dem Rücken, wie eine Schnecke, ne? Aber wir haben so viel und das legt uns manchmal lahm, wenn wir mit unserem Herzen dran kleben. Geht gar nicht ums Haben. Wenn wir mit unserem Herzen dran hängen, dann legt es uns lahm, dann wird es uns zum Schatz, dann wird es uns zum Gott, wie Martin Luther sagt, und wir sind da drin gefangen. Und du Narr, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Manche sind nur darauf aus, reich zu sein auf Erden, in jede Richtung. Es muss nicht der Goldbarren sein, aber sie achten nicht darauf, hey, ich möchte bei Gott Wohlgefallen haben. Ich möchte dafür unterwegs sein, dass sein Reich gebaut wird, ein ewiges Reich. Ich möchte dafür unterwegs sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich werde nächste Woche beten, jeden Tag eine halbe Stunde beten für dieses Kids Camp hier, damit Kinder Jesus kennenlernen, damit sie einen Platz im Himmel haben und nicht nur einen Platz in der Schule, in der Uni und bei Bose oder bei Hook, sondern dass sie einen Platz im Himmel haben und dafür will ich unterwegs sein. Da hängt nicht das Schild dran, ein Verfallsdatum, sondern das ist ewig. Johannes schreibt an die Christen damals, die Welt mit ihrer Lust, also alles das, was die Welt mir an Freude bereiten kann, vergeht. Steht ja nicht mal, dass es böse ist. Wir dürfen uns freuen. Aber es vergeht. Die Welt mit ihrer Lust vergeht. Komma, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Willst du eine Ewigkeitsperspektive? Dafür wirbt Jesus. Da musst du die Weichen neu stellen, da musst du dein Herz an den Himmel hängen, an den himmlischen Vater und lösen von dem, was du so krampfhaft hältst und was dich mit in den Abgrund reißen könnte. Es ist als Pastor sehr schwer, in der eigenen Gemeinde darüber zu predigen. Und das macht wirklich keinen Spaß. Aber angenommen, Jesus kommt morgen wieder. Wie viel Geld wolltest du dann auf dem Konto liegen haben? Er kommt morgen wieder und sagt, lieber Werner, hallo, in Macht und Herrlichkeit, ich gehe auf die Knie, bin sein ergebener Diener. Und er sagt, so, jetzt gehen wir noch mal kurz bei der Bank rum, Werner. Und noch mal bei Baerbank und bei der Axiendom. Und dann macht ihr das mit mir noch so ein Parcours, so 5, 6 Stellen rum. Und sagt, ach, da 10.000, gut, was wolltest du damit machen? Da noch 60.000, naja, okay. Auf dem Konto, das gibt da nicht mal Zinsen, hast du 100.000 liegen. Ja, ich wusste auch nicht so recht, was ich damit machen. Oh, ich hätte dir ein paar Tipps geben können, sagt Gott. Ne? Und geht mit mir so eine Runde, am Ende kommen bei manchen Christen vielleicht 200.000 Euro raus und Jesus sagt, das kannst du jetzt aber nicht mehr in den Himmel nehmen. Aber du hättest dir Freunde machen können im Himmel, sagt er nämlich mal in Lukas Kapitel 16. Dass sie euch aufnehmen in die Hütten, was immer das bedeutet, lest das mal. Du hättest das investieren können in die Himmelsbank, du hättest das investieren können für die Ewigkeit, du hättest vielleicht die Mission noch mehr fördern können, du hättest vielleicht das Reich Gottes noch stärker unterstützen können, aber wenn Jesus morgen wiederkommt und ich hätte 100.000 Euro auf dem Konto liegen, was ich leider oder zum Glück nicht habe, wie auch immer, ne, hätte 100.000 auf dem Konto liegen, ich wüsste gar nicht, wie ich damit Jesus drüber reden sollte. Weil der nämlich sagen würde, du kauf doch die Zeit aus. Ich sag nichts gegen eine gewisse Fürsorge. Und ich sag mit 100.000 Euro auch nicht einen Betrag, der jetzt stimmt. Aber ich sag einfach mal, überleg mal für dir selbst, wie viel du behalten darfst und wie viel du geben darfst vor dem Angesicht von Jesus, wenn er wiederkommt. Da kann man nicht sagen, so, sondern da steht jeder selber vor Jesus und da ist es bei jedem auch ein Stück anders. Kein Thema. Aber in dieser Frage zeigt sich vielleicht und in der Antwort, wie sehr mein Herz dran hängt. Das zeigt sich vielleicht. Wie viele Kinder werden in die Welt gesetzt, auch von gläubigen Leuten, Und natürlich, mein Kind soll zum Glauben kommen. Ne? Und wir beten auch, dass es zum Glauben kommt. Soll auch schön in die Kinderstunde kommen und soll in die Gemeinde gehen und Jugendkreis gehen. Und wenn es da nicht hinhaut, ist die Gemeinde auch noch schuld. Naja, ganz egal. Ne? Also, aber wenn die Kinder sich die Eltern anschauen, lesen sie eine andere Sprache. Du musst unbedingt gut sein in der Schule, weil du brauchst einen super Beruf. Wenn du keinen super Beruf bekommst, ey, du kannst dir kein Haus leisten. Willst du mit so einem kleinen Auto rumfahren? Du willst doch mal eine Familie ernähren. Ne? Sieh zu. Und dann hörst du schon junge Leute, die sind noch nicht 20, sagen, also für mich ist das Wichtigste, absolut ein Beruf, wo ich einen Haufen Geld kriege. Statt zu fragen, Herr, was willst denn du? Vielleicht ist es ein Beruf, wo du nur wenig kriegst, aber wo du für die Himmelsbank eine Menge wirken darfst. Wo du auf einem Gebiet arbeitest und lebst, den Jesus von dir bereitet hat. Und der am Ende kein Verfallsdatum trägt. Wir können unseren Kindern predigen, was wir wollen. Aber wenn sie bei uns selber sehen, dass wir Jäger und Sammler sind, wenn sie bei uns selber sehen, dass in Wirklichkeit das Materielle viel höher steht wie der Gehorsam Jesu, dann können die Kinder an unseren Taten mehr hören wie an unseren Worten. Und davor warnt Jesus: Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dann geht er ja so drei Schritte als Steigerung, das mache ich ganz kurz. Der sagt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das ist kein Nebenthema. Das ist nicht eine Geschmacksfrage, was mache ich mit meinem Geld, mit meinem Besitz. Hey, da wo dein Schatz ist, wo du investierst, was dir das Wichtigste ist, da hängt dein Herz dran, da hängt dein Leben dran. Und es soll auch Gott gehören. Kein Nebenthema. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, das Auge ist die Lampe des Leibes. Wenn dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib klar sein. Wenn aber dein Auge böse und verdreht ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis sein? Also zusammengefasst meint Jesus, wenn du Augen hast, die im Zusammenhang mit deinem Herzen nur danach schielen, wie man noch mehr kriegen kann und voll Neid auf andere schaust, die vielleicht mehr haben, dann kommt eine große Finsternis in dein Leben. An anderer Stelle sagt die Bibel mal, Geldliebe, nicht Geld, aber Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Wir hatten bei uns im Norden eine fromme Frau, die hatte ein Vokabular, das konnte schon kein normaler Mensch mehr verstehen. Eine ganz fromme Frau, heilig und Halleluja und der Herr und die Bibel und Jesus, das Thema Jesus. Aber als sie im Sterben lag, ihre Angehörigen waren nicht gläubig, als sie im Sterben lag, so berichtete mir meine Mutter, zu Hause auf dem Sterbebett, bat sie die ungläubigen Verwandten, geht doch mal zum Schrank und holt mir mein Geld. Dann mussten sie das Geld auf die Bettdecke schütten und sie hat drin rumgewühlt. Das ist auch eine Predigt. Und deswegen sagt Jesus, hey, Auge und Herz hängen zusammen. Wenn dein Auge nach diesen Dingen nur aus ist, dann bekommst du ein finsteres Herz. Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Denn jemand, der Geldliebe ist oder Habsucht ist Götzendienst, da kommt meistens Zorn und Jezorn dazu. Ganz oft. Wenn jemand an diesem Punkt hält, er nennt es sparsam, aber in Wirklichkeit ist er zutiefst geizig, dann kommt meistens dazu, dass derjenige jezornig ist oder zornig. Nicht immer, aber häufig. Warum auch immer. Sondern dein Auge soll klar sein, ein mildtätiges Auge, weil ein mildtätiges Herz dahinter steht, voller Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dann wird auch dein Leben sich an diesem Punkt, wo wir sagen, gehört es überhaupt in die Bergpredigt? Dann wird an diesem Punkt, wo Jesus am meisten drüber spricht, dann wird an diesem Punkt dein Leben hell werden. Geben macht glücklicher als nehmen. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und es kommt so viel in unser Herz, was durch Gebet nicht ins Herz käme, was durch Singen nicht ins Herz käme, was durch Gottesdienstbesuch nicht ins Herz käme, was durch Bibellesen nicht ins Herz käme, man kann sie auch zu Tode lesen in der Bibel, wenn man nicht gehorsam ist, was durch all die Dinge nicht ins Herz käme, kommt ins Herz, wenn du ein freigebiger, mildtätiger Mensch bist, der nicht am Besitz klebt, sondern weiß, da ist ein Verfallsdatum und sich auf das gründet und sich nach dem ausstreckt, was ewig ist. Gottes Reich, seine Herrlichkeit, sein Evangelium, diese Zukunft. Und als letztes setzt Jesus noch einen drauf und erhöht das Thema nochmal. Er sagt nicht nur, da hängt dann dein Herz dran, kein Nebenthema. Oh, und da kann dein ganzes Leben finster werden, wirklich kein Lebensthema. Ich möchte Freude haben und Liebe ausstrahlen. Und es kann sogar darum gehen, dass das Ganze zu deinem Gott wird. Da haben wir aber wirklich die Aktualität, oder? Dann sagt er nämlich, keiner von euch kann zwei Herren, Kyrios steht da, dienen. Entweder er wird den einen hassen, ablehnen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon hieß zuerst in der Sprache Geld, Besitz und hat sich sprachlich entwickelt bis hin zu einer Personifizierung, bis hin zu Gott, Götzen. Also Mammon kann auch dann wirklich vom Geld und Besitz kommen, vom Vermögen kommen zum Götzen hin. Also Vermögen, Geld kann zum Götzen, zum Gott werden. Ja. Und da sagt Jesus, man kann nicht seinem Besitz und Vermögen dienen, weil das entwickelt sich zu einem Gott. Das entwickelt sich dahingehend, dass du nicht mehr dein Geld besitzt, sondern dein Geld besitzt dich, dann ist es dein Gott. Dass du nicht mehr vermögend bist, das Vermögen besitzt, sondern das Vermögen besitzt dich. Und du bist voller Sorge und voller Gedanken und voller Absicherungen und hast keinen Frieden und keine Zeit und Kraft für die ewigen Dinge. Dann auf einmal wird aus Besitz und Vermögen ein Gott, der dich in die Hand nimmt, wo du anbetest, wo du verehrst, wo du deine Zeit, deine Kraft, deine Liebe, deine Fantasie opferst und opfern musst. Du wärst ein Sklave deines Besitzes. Wie viele Christen gibt es, die Sklaven ihres Besitzes sind? Sie müssen es hegen und pflegen bis zum letzten Tag und sie könnten stattdessen vielleicht beten und viele andere Dinge tun, die Gott will, oder Leute besuchen. Aber sie hegen und pflegen bis zum letzten Tag und fallen am Ende im Rübenbeet tot um oder irgendwo beim Haus bauen oder was weiß ich. Wo Gott sagt, hey Leute, ist schon alles wichtig, alles zu seiner Zeit. Aber von den Prioritäten her, setze auf das Ewige, sonst wird das zu deinem Gott. Das besitzt dich, du besitzt das gar nicht. Du denkst, es gehört dir, aber du gehörst dem. Du bist gar nicht mehr frei für Jesus und für die ewigen Dinge. Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder dem lebendigen Gott, Jesus Christus, und ihm gehört mein Leben. Aber dann kann ich nicht auch noch ein Diener meines Vermögens und des Mammons sein. Das passt nicht zusammen. Das geht im Leben nicht. Wenn jemand bei Apple angestellt ist und dann auch gleichzeitig bei Microsoft angestellt ist und beide Stellen eine führende Position hat, irgendwann kracht das mal, das kann er gar nicht. Er kann nicht den Interessen beider nachkommen. Er wird zum Verräter. Und davon spricht Jesus. Martin Luther sagte mal, alles das, worauf ich mein Vertrauen setze, das, wovon ich Sicherheit erwarte oder Sinn und Erfüllung erwarte, das ist mein Gott. Die Frage ist noch gar nicht so schnell beantwortet, an welchen Gott ich glaube. Verbal schon, da würde jeder von uns sagen, natürlich Jesus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, bumm. Aber alles das, worauf ich vertraue, wovon ich Glück und Erfüllung erwarte, Sicherheit und Geborgenheit, das ist mein Gott in Wirklichkeit. Man müsste ja mal einen Indizienprozess durchführen. Jemand vom Mars müsste kommen, gibt's gar nicht die Leute da, ne? Aber angenommen, es gäbe Marsmenschen, und der würde mal eine Woche mit dir durchs Leben gehen, 24 Stunden am Tag. Der weiß nichts vom christlichen Glauben, von gar nichts. Und nach dieser Woche, die er mit dir durchs Leben geht, 24 Stunden am Tag, soll er nach den Kriterien, worauf ich vertraue, wovon ich Glück erwarte, womit ich mich am meisten beschäftige, soll er nach diesen Kriterien dann entscheiden, was dein Gott ist. Ob das dann der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist? Oder vielleicht doch das Streben nach Geld? Das Streben nach Anerkennung und Lob der anderen? Vielleicht auch Sex? Oder was immer es sein mag? Das wäre dann empirisch mal geschaut, wer ist denn wirklich mein Gott? Und das kann uns ja nur aufrütteln und sagen, Herr Jesus, ich weihe mich dir ganz neu. Ich möchte die anderen Dinge mal ganz loslassen und dann nur noch das ergreifen, was du mir zeigst und was dir wichtig ist. Und die Dinge, die ich habe, die möchte ich in großer Dankbarkeit nehmen als jemand, dem es anvertraut ist, aber nicht als jemand, der Besitzer und König darüber ist. Und ich möchte mein Herz nicht daran hängen. Eine kleine Schramme ans Auto kommt, dann weißt du bei demjenigen ganz genau, wo sein Herz hängt. In Deutschland ist eine Schramme am Auto eine Katastrophe, ne? Aber wo hängt da manchmal das Herz? Gut, Menschen sind unterschiedlich, aber wir haben unsere Punkte, wo wir sagen, gut, mein Herz möchte ich nicht dran hängen, es ist wichtig, aber mein Herz möchte ich nicht dran hängen. Der zurückgetretene Landesbischof von Sachsen, Renz, guter Mann, ne? Er musste zurücktreten, weil er zu fromm war unter den Bischöfen in Deutschland. Und er hat letztens eine Predigt gehalten in München. Und da hat er auch nochmal deutlich gemacht, hey, also zurzeit hat man den Eindruck, das höchste Gut der Deutschen ist gut Wohlstand, aber Gesundheit an erster Stelle ist das höchste Gut. Und da hat er gesagt, und es formieren sich zwei Götter in Deutschland, die zu Göttern gemacht werden, weil man den lebendigen Gott nicht mehr hat. Er sagt, das eine, was zum Gott erhoben wird, ist die Wissenschaft. Sie soll es jetzt richten. Sie soll uns retten. Und was sie sagt, das stimmt. Alle Menschen haben diese Erwartung. Und da kriegt die Wissenschaft eine Retterfunktion und einen Unfehlbarkeitsstatus, sagt Bischof Renz. Und das andere, was zum Gott erhoben wird, ist der Staat. Der muss nun für alles aufkommen. Der muss uns glücklich machen. Der muss uns sicher machen. Und der Staat hat selber Schuld. Denn an keiner Stelle, vielleicht Markus Söder mal nebenher ganz kurz, aber an keiner Stelle spricht irgendjemand in Bonn davon, Leute, lass uns auch mal zu Gott beten. Lass uns mal mit all dem vor Gott stehen. Lass uns vielleicht auch mal Buße tun. Lass uns vielleicht mal umkehren von unseren falschen, gottlosen Wegen. Die Kinder, die abgetrieben werden, weltweit 40 Millionen, unendlich viel schlimmer wie Corona. Lass uns da mal Buße tun, dafür beten, zum Beispiel. Ne? Und dass wir zwei Männer und zwei Frauen verheiraten und meinen, das ist eine normale Ehe. Und so weiter und so fort. Man könnte ja jetzt so viel aufzählen, da habe ich gar keine Lust dazu. Dass man auch als Regierung und als Politiker, die sehr wohl wissen, in welchem Land sie aufgewachsen sind und eine Menge gehört haben, mal auf Gott hinweist, passiert nicht. Dass dann der Staat zum Gott erhoben wird, der das nun alles machen und schaffen muss, da macht das menschliche Herz, es ist eine endlose Götterfabrik, sich ihre eigenen Götter. Und dann darf man den Staat auch nicht mehr kritisieren. Dann kritisiere ich Gott und darf man auch Wissenschaft nicht mehr hinterfragen. Dann kritisiere ich meinen Retter. Und so hat er es formuliert in diese Richtung. Und das hat mich angesprochen. Und das möchte ich zu diesem Thema geben. Was ist mein Gott? Wer ist mein Gott? Da, wo ich wirklich Erfüllung erwarte, da, wo ich Sicherheit und Geborgenheit erwarte, da, wo ich ewiges Leben und Sinn erwarte, das ist mein Gott. Und wisst ihr, wie meiner heißt? Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so soll es bleiben. Amen.